möchte mit euch das Glaubensbekenntnis sprechen. Und für die, die es nicht kennen, habe ich es mitgebracht als Folie. Haben wir da den Text da? Genau. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Daran glauben wir, das ist unsere Grundlage, das ist unser Bekenntnis als Christen. Und ich habe einige Elemente wiedergefunden, in denen es auch in dem Text heute geht. Manchmal fragt mich meine Frau, ob ich etwas für sie tun kann. Und sie ist dann unterwegs und sagt, hey Martin, wenn ich weg bin, könntest du noch einmal die Spülmaschine ausräumen und wieder einräumen? Ich so, ja, kann ich machen. Und ja, dann ist sie weg. Und ich mache vielleicht erstmal das und dies und jenes. Und ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, irgendwann kommt sie wieder. Und wenn du eine gute Beziehung mit deiner Frau haben willst, dann sollte das vorher erledigt sein. Also irgendwann ist sie wieder da, aber ich weiß nicht genau, wann. Sie hat gesagt, sie ist weg und hat mich darum gebeten, aber ich weiß nicht, wann sie wiederkommt. Und das ist so ein bisschen die Krux daran. Und dann ja, macht man, tut man, hat es im Hinterkopf. Ja. Und dann, okay, vielleicht mal schnell. Ach, das schaffe ich gerade auch noch. Ach, sie ist noch nicht da, ich sehe sie noch nicht. Und genau, so macht man das nach und nach und hofft, dass sie nicht zurück ist, bevor man nicht die Aufgabe, den Gefallen, um den sie mich gebeten hat, erledigt hat. Wie ist das mit Jesus? Jesus hat auch gesagt, ich komme wieder. Wir haben im Glaubensbekenntnis gelesen, er ist aufgefahren in den Himmel. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Daran glauben wir als Christen. Jesus kommt wieder, daran glauben wir. Und er hat gesagt, ich komme bald wieder. Und auch er hat uns einiges zu tun gegeben in seiner Abwesenheit. Ein Auftrag, ein Missionsbefehl, ein hey, habt die Welt im Blick, geht hin zu den Menschen, erzählt ihnen, was ich für sie, für euch getan habe. Wie ist das mit Jesus? Erwarte ich Jesus? Denke ich eher, ah, heute ist er schlecht und ich will noch so viel tun vorher, bevor Jesus wieder da ist. Und ja, ich weiß, ich sollte mal jemanden von ihm, von Jesus etwas erzählen, aber das kann ich auch noch morgen machen. Was ist, wenn Jesus heute wiederkommt? Was ist, wenn Jesus in diesem Gottesdienst wiederkommt? Bin ich bereit? Oder hatte ich eigentlich noch so viel anderes vor, und dass ich mich kümmern musste, was wichtig war in meinem Leben, bevor ich eigentlich zu dem kam, was Jesus mir anvertraut hat. In was für einer Erwartungshaltung lebe ich? Und freue ich mich eigentlich darauf, dass Jesus wiederkommt? Erwarte ich, dass er das, was er gesagt hat, einhält? Oder ist es für mich eher so, eigentlich lieber nicht? Eigentlich ist es ganz okay hier, Jesus. Und dein Geist ist ja auch da und wegen mir musst du nicht heute oder morgen, lieber übermorgen oder vielleicht nach meinem Tod oder wenn meine Kinder dann irgendwann mal gestorben sind, irgendwann dann, aber jetzt? Was ist, wenn Jesus heute wiederkommt? Bist du bereit? Und wer ist Jesus für dich? Ist er dein Retter oder ist er Richter? Ist er der, der dich retten wird, gerettet hat oder der dich verurteilen muss, weil weil du dich nicht an ihn festgemacht hast. Das sind harte Worte. Und der Text ist eine Zumutung. Der fordert uns heraus, darüber nachzudenken, wie stehe ich da eigentlich? Und ich fand es auch spannend zu sagen, hey, wir haben eine Kindersegnung, wir sehen ein neues Leben und wir reden über Tod, über Auferstehung, über Wiederkunft von Jesus Christus. Aber eigentlich sollten wir nicht sagen, ja, irgendwann, wenn ich alt bin, dann, Jesus, kannst du wiederkommen. Sondern da, wo wir stehen, sollen wir als Christen in der Erwartung leben, in der Hoffnung, in der Freude, dass Jesus wiederkommt. Bei den ersten Christen war das noch ganz groß. Die haben darauf gehofft, gewartet, dass Jesus wiederkommt. Das war ganz klar. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden nach 3 Tagen, er ist in den Himmel gefahren, war auch nicht viel später, er hat den Heiligen Geist gesendet und jetzt als nächstes kommt Jesus Christus wieder. Das wird nicht lange dauern. Wir gehen in die Welt hinaus, erzählen das Evangelium allen Menschen, bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist und dann kommt er wieder. Alles gut. Eine ganz große Erwartungshaltung, eine Freude, dass Jesus wiederkommt. Das ist das, was die Gemeinschaft der ersten Christen prägte. Und dann gibt es ein Problem. Da sind Menschen zum Glauben gekommen, es sind viele Menschen zum Glauben gekommen, sie erwarten, dass Jesus kommt und er kommt nicht. Und was passiert? Menschen, die sich für ein Leben durch Jesus Christus entschieden haben, sterben. Wie kann das sein? Jesus hat doch den Tod besiegt. Und nicht nur irgendwie so ein bisschen und abstrakt und ins Geistliche übertragen, sondern er ist von den Toten auferstanden. Er hat doch gesagt, ich komme wieder. Und jetzt sind wir dabei, seinen Auftrag auszuführen. Und Menschen haben darauf gehört, haben Jesus Christus bekannt. Und sie sterben. Und Jesus ist nicht zurückgekommen. Was ist da los? Und das ist eine tiefe Krise, in die Gemeinde, die Menschen da geraten. Weil sie eben nicht sagen, ach, Jesus kommt irgendwann wieder. Und am besten, wenn ich schon gestorben bin. Sondern ihre Erwartung ist, Jesus kommt. Eigentlich gehe ich davon aus, zu meinen Lebzeiten. Wir führen seinen Auftrag aus. Und genauso schnell, wie das andere passiert ist, Wirken, Kreuzigung, Auferstehung, aufgefahren in den Himmel, werden wir auch seine Wiederkunft erleben. Aber nichts passiert. Du bist nicht der Erste, der in deinem Glauben eine Krise erlebt. Die ersten Christen haben eine Krise erlebt, weil das, was sie erwartet haben, nicht eingetroffen ist. Und da muss man erstmal mit umgehen. Und ich gehe davon aus, dass jeder Christ solche Phasen kennt. Ich habe etwas von dir erwartet, Gott. Und ich habe in einer Erwartungshaltung gelebt, die dir eigentlich Ehre macht, aber sie ist nicht eingetroffen. Wo warst du, als der Mensch krank geworden ist? Wo warst du, als er im Sterben lag? Das sagen auch mal 2 Schwestern zu Jesus. Wo warst du, als unser Bruder Lazarus gestorben ist? Er war krank. Wärst du rechtzeitig hier gewesen, hättest du ihn heilen können. Und so erleben wir Situationen, wo wir uns fragen, wo warst du? Und genauso das kennen diese ersten Christen oder diese Christen in Thessaloniki. Wie kann das sein? Nicht, wo warst du, sondern wo bleibst du? Wir warten, Jesus. Wir warten auf dich, wir erwarten dich. Aber Menschen sterben, Christen sterben. Wie kann das sein? Wie passt das in unsere Denken, in unsere Theologie hinein? Wie kommen wir damit zurecht? Und daraufhin schreiben Paulus, Silvanus und Timotheus dieser Gemeinde einen Brief. Sie haben von diesem Konflikt, von dieser Krise gehört und wollen darauf eingehen. Sie wollen die Fragen, die Glaubenden haben, beantworten. Wie gehen sie vor? 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 14 lesen wir dazu etwas. Wir haben in der Jugend, ich war das erste Mal da gewesen am Freitag, über diesen Text gesprochen und jetzt habe ich eine Herausforderung. Ich habe nämlich gesagt, sie sollen genau hingucken, was ich sage. Weil es geht darum, dass ich das sage, was da drin steht und ich darüber hinausgehe. Und deswegen bin ich ein bisschen gestresst hier, dass sie gleich in die Bibel gucken und sagen, Martin, das steht da aber gar nicht. Also es ist immer gut, eine Bibel dabei zu haben, mich damit sagen und zu prüfen, ist das eine gute Predigt oder ist das tolle Gedanken, aber nicht etwas, was mit Gottes Wort zu tun hat. Also wenn ihr einen dabei habt, wenn ihr ein Handy dabei habt, holt es raus, guckt nach, stimmt das, was ich sage, oder ist das nur eine nette Geschichte? 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 14. Dort schreiben die drei: Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Was machen die drei? Was machen Paulus, Silvanus und Timotheus mit der Gemeinde? Sie richten ihren Blick auf Jesus aus. Sie gucken nicht so sehr auf das Problem, auf die nicht erfüllten Erwartungen, auf das alles, was man dazu sagen könnte, sondern sie sagen, schaut auf Jesus. Blickt auf Jesus, richtet euren Blick auf Jesus aus und von daher lasst es mal diese Krise, die ihr erlebt, herangehen. Wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Ja, das glauben wir. Glaube ich auch. Das glauben Christen, das bekennen sie im apostolischen Glaubensbekenntnis. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seine Herrlichkeit wiederkommt. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist und dass Jesus Christus die Macht über den Tod hat, an manchen Stellen steht, er ist von den Toten auferstanden, an anderen Gott hat ihn auferweckt, aber wenn du glaubst, dass bei Gott die Macht ist über Leben und Tod, dann hab keine Angst vor deinem eigenen Tod, denn das ist nicht etwas, wofür du dich fürchten musst, denn Jesus Christus hat den Tod besiegt. Für Jesus Christus ist bei dem Tod nicht Ende. Deshalb hab keine Angst, bei deinem Tod ist es auch nicht so. Auch Jesus musste mit dem Tod fertig werden. Und es war nicht leicht für ihn. Wir lesen in der Bibel von Gefühlen, Emotionen, von Ängsten, die Jesus hat, als er einen Weg ans Kreuz bevorsteht. Jesus kennt Angst vor dem Tod. Der Tod, den kann man nicht schon schönreden. Aber Jesus macht auch deutlich, dass die Macht des Todes begrenzt ist. Und deshalb können wir im Vertrauen auf Jesus Christus sterben. Die, die im Vertrauen auf Jesus Christus gestorben sind, wenn dein Vertrauen auf Jesus Christus dein Leben prägt, an diesen auferstandenen Herrn, dann brauchst du keine Angst mehr haben vor dem Tod. Denn das, was für Jesus gilt, gilt für dich auch. Du nimmst teil an der Auferstehung Jesus. Vertrauen in Jesus Christus im Leben und im Sterben. Dort, wo ich unterwegs bin, ob ich mich jung oder alt fühle, ob ich sage, oh, so lange geht es zu Ende oder ich stehe am Anfang des Lebens, kann unser Leben immer davon geprägt sein, auf Jesus zu vertrauen, den Blick auf ihn ausgerichtet zu haben und an ihn zu sehen, was das Wesentliche im Leben ist. Es ist kein Nachteil, gestorben zu sein, bevor Jesus wiedergekommen ist. Das machen die drei Absender deutlich. Hab keine Angst, die haben keinen Nachteil. Sie werden auferweckt von den Toten und dann gemeinsam mit euch Jesus entgegenkommen. Eigentlich steht hier in dem Text, das ist in dieser Übersetzung mit Tod wiedergegeben, etwas von entschlafen oder eingeschlafen sein. Und das ist ein ganz guter Begriff, weil er deutlich macht, was der Tod für Christen für eine, ja, wie wir den sehen. Ist es etwas Endgültiges oder entspricht das eher etwas wie eingeschlafen sein? Und auch da nochmal, bei Lazarus, als die Schwestern sagen, Jesus, du bist zu spät, er ist tot, sagt Jesus, er schläft nur. Lazarus stank. Lazarus war 4 Tage tot und Jesus wusste, dass er tot war. Aber Jesus sieht auch, dass das nicht alles ist. Dass es nicht alles ist, wenn man klinisch für tot erklärt ist, sondern Jesus sieht, was es in geistlicher Perspektive ist. Lazarus schläft nur. Lazarus hat im Vertrauen auf Gott gelebt und ist im Vertrauen auf Gott gestorben. Und dann ist es vielleicht physisch gesehen tot. Aber im Blick auf Gott und seine Macht schläft er nur. Und so nutzen auch die drei Absender diese Vokabel. Die entschlafen sind, die, ja, die nicht mehr so unter uns sind wie vorher, aber die nicht mehr existieren, sondern die auf Jesus Christus warten. Christen sind unsterblich. Christen sind unsterblich, sie schlafen höchstens mal eine Runde. Wie ist das, wenn man in einer Kapelle ist, bei einer Beerdigung oder beim Bestatter oder wenn der Tod zu Hause aufgebahrt ist? Normalerweise verhält man sich relativ ruhig. Aber der kann er nicht hören. Also eigentlich könnte man sich sehr laut, nicht respektlos, aber sehr laut unterhalten. Man könnte Gott preisen für diesen Menschen, der ein Leben nach Jesus Christus Vorbild gelebt hat. Man könnte sich laut darüber austauschen. Aber wir tun so, als wenn er uns hören könnte. Wir sind leise und flüstern. Und eigentlich passt es aber, wenn ich von diesem Text ausgehe. Denn für Christen gibt es nicht den Tod, sondern für Christen gibt es nur Menschen, die eingeschlafen sind und wieder auferweckt werden von Jesus Christus. Bei einem Schlafenden macht es Sinn, sich ruhig zu verhalten. Ich komme öfter mal abends später nach Hause, meine Frau schläft dann schon und ich habe oft wirklich den Vorsatz, sie nicht zu wecken. Und dann manchmal denke ich so, okay, stell dir vor, du bist ein Dieb, du wirst nicht erwischt werden. Und dann stecke ich den Schlüssel rein, gehe rein, 30 Sekunden, peng, irgendwas geknallt, umgekippt, gegengetreten, Frau ist wach. Und das ist jedes Mal so und ich denke, ah, Mist. Also ich kriege es nicht hin, dass ich nach Hause komme oder dass meine Frau das mitbekommt, weil da am Ende immer irgendwo gegengetreten wird oder irgendwo hängen geblieben oder irgendwas hingeschmissen, was dann doch irgendwie hörbar war, die Türklinke nicht runtergedrückt, sondern zugezogen und es war dann doch zu laut gewesen. Also, wenn jemand schläft, dann versucht man sich ruhig zu verhalten. Wenn jemand tot ist, dann ist das egal, weil er nicht mehr hören kann. Paulus, Silvanus, Timotheus reden hier von Schlafenden. Die, die physisch gesehen gestorben sind, sind geistlich gesehen nur am Schlafen, weil es nicht alles ist, weil noch viel mehr kommt. Dann könnte man sich die nächste Frage stellen, können Christen eigentlich verschlafen, wenn Jesus wiederkommt? Muss ich mich aufpassen, dass ich nicht den Wecker, wenn ich gehört habe, Jesus ist wiedergekommen und ich habe zu tief gepennt als Christ? Keine Angst. Auch dazu schreiben die drei Absender etwas. Sie schreiben etwas davon. Und zwar heißt es hier in Kapitel 4, Vers 16, der Herr selbst, also Jesus Christus, wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Also keine Angst an alle Langschläfer, die andauernd über den Wecker verpassen. Wenn du gestorben bist, physisch gesehen, geistlich gesehen, nur am Schlafen bist, du kriegst das mit, wenn Jesus wiederkommt. Das knallt, das rumst, da ist Party auf der Erde. Das ist wie der größte Wecker, den du dir vorstellen kannst. Und alle Menschen, alle Toten werden mitkriegen, alles klar, Jesus Christus ist da. Wir können also in Frieden sterben, in Frieden einschlafen, wenn es soweit ist. Es ist kein Tod, nichts Endgültiges, sondern wir haben die Hoffnung auf Jesus Christus. Die, die wir in der Taufe erleben, wie es ist, mit Jesus gestorben zu sein, werden auch mit ihm auferstehen und ewig leben. Das ist unsere Hoffnung, das zeichnet uns als Christen aus. Und das lässt uns auch anders umgehen mit dem Tod als Menschen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus wiederkommt, werden Tote auferweckt, beziehungsweise Schlafende geweckt. Sie werden körperlich aufstehen, da ist eine Beziehung zum Körper. Das Christentum ist nicht nur so eine, ja, hat nicht nur so einen immateriellen Gedanken im Kopf, sondern da werden Menschen aus den Gräbern aufstehen. Tote werden lebendig werden. Und dann geht es gemeinsam mit den lebenden Christen Jesus entgegen. Alles klar. Das habe ich verstanden. Alles klar, Paulus, Silvanus und Timotheus, das war einleuchtend. Und so geht es der Gemeinde. Sie scheinen das begriffen zu haben und ihre Krise ist überwunden. Sie haben verstanden, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand stirbt, der an Jesus Christus geglaubt hat, weil es weitergeht, weil weil es nur einem Schlaf entspricht. Aber dann kommt die Frage, die jeder sich stellt, und wann wird das sein? Das ist die nächste Frage, Kapitel 5 beginnt. Zu fragen nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse. Darauf haben offenbar die Thessalonicher haben danach gefragt. Und diese Frage stellen sich viele Christen im Laufe der ganzen Kirchengeschichte. Ah, wann wird es sein? Recht nimmt man, da hat man wie Daniel Offenbarung und Offenbarung hier und da ist eine Zeitangabe und wenn ich das so und so interpretiere, dann weiß ich, dass Jesus Christus und dann wiederkommt. Und gerade passiert das und das in der Gesellschaft, wir haben Corona, das ist dieses Zeichen, dann heißt, er wird dann wiederkommen. Und was sagt Jesus? Ey Leute, es weiß keiner. Es weiß keiner. Also hör doch mal auf zu rechnen und irgendwas dir zurechtzulegen, um da irgendwo drauf zu kommen. Ihr wisst es nicht. Und auch Paulus kommt auf diese Frage zu sprechen. Wann wird das sein? Das wisst ihr doch. Darauf kommt es nicht an. So ähnlich geht es mir mit der Spielmaschine meiner Frau. Wenn ich wüsste, dass meine Frau um 17 Uhr wiederkommen würde, ich würde mir noch einen Wecker stellen auf 10 vor 5 und dann um 10 vor 5 die Spielmaschine ausräumen, sodass sie fertig ist, wenn sie reinkommt. Und so hätten wir es doch eigentlich gerne auch bei Jesus, oder? Wenn ich wüsste, Jesus kommt in 200 Jahren wieder. Okay, dann habe ich noch Zeit. Wenn ich wüsste, Jesus kommt in 5 Jahren wieder, wie möchte ich mein Leben gestalten, damit, wenn Jesus wiederkommt, er Freude an meinem Leben hat, dass ich das getan habe, was ihm wichtig ist. Wie würde ich mein Leben gestalten, wenn mir noch eine Woche bliebe? Ja, dann würde ich endlich das tun, was ich immer schon tun wollte, aber irgendwie nie immer versäumt habe. Ich würde die Prioritäten anders setzen. Eine Woche noch? Dann würde ich alles für Jesus geben. Dann will ich mein Leben anders gestalten, als nur in den Tag hineinzuleben. Und wenn Jesus morgen wiederkommt, was würdest du heute tun, wenn du wüsstest, Jesus Christus kommt morgen wieder und es könnte sein, dass er dich rettet oder dich verurteilen muss, weil du dich nicht an ihm festgemacht hast? Wie ein Dieb in der Nacht, den man nicht erwartet, den man nicht kommen sieht. Wie Unheil, das über einen hereinbricht. Da musste ich an Corona denken. Das war weit weg, irgendwo in Wuhan. Auf einmal kommt es näher und beeinflusst unser Leben, verändert alles. Wie die Wehen, die man nicht wirklich steuern kann. Jetzt eine Hebamme, muss aufpassen, was ich sage. Also man versucht es, und ich habe viele Hebammen erlebt bei meiner Frau. Die Kinder kamen immer 2 Wochen später, die konnten machen, was sie wollten. Also man hat keine Kontrolle, man kann ein bisschen nachhelfen, aber letztendlich ist auch die Wehe etwas, was unvorbereitet kommt. Wie ein Dieb in der Nacht, wie ein plötzliches Unheil, wie die Wehen. So wird es sein, so wird Jesus wiederkommen. Wir können es nicht berechnen. Wir können uns nicht vorbereiten im Sinne, ich plane mein Leben so und so, dass ich dann das und das erreicht habe, wenn Jesus wieder da ist. Das kriegen wir nicht hin. Aber wir können etwas tun. Wir können bereit sein. Hier sitzen ein paar Ranger. Was ist das Motto von den Rangern? Allzeit bereit. Das ist das Motto der Ranger. Allzeit bereit für Jesus, fügen wir gerne hinzu. Und darum geht's. Alle Zeit bereit sein. Und dann ist es egal, ob Jesus morgen wiederkommt, ob er in einem Monat wiederkommt, ob er in 5 Jahren wiederkommt, denn ich bin jetzt bereit. Auf die Spülmaschine übertragen. Ich räume sie ab jetzt aus, dann bin ich immer bereit, wenn irgendwer nach Hause kommt. Ist einfach erledigt, mich kann nichts überraschen. Als Christen geht es darum, bereit zu sein. Bereit dafür zu sein, dass Jesus wiederkommt und nicht sein Leben auf irgendwann zu verschieben. Wer im Licht lebt, kann nicht im Dunkeln überrascht werden. Wer im Licht lebt, kann nicht im Dunkeln überrascht werden. Theoretisch kann jemand so nah an mich herankommen, wenn alles stockdunkel ist. Aber wenn ich im Licht lebe, kann kein Dieb an mich herankommen und es mitbekommen. Und es wird mich nicht überraschen, dass Jesus da ist, denn ich habe ihn ja erwartet. Ich war ja vorbereitet. Ich habe mich auf ihn gefreut. Ich wollte, dass er wiederkommt. Ich brauche nicht fragen, wer ist denn da? Wie man es vielleicht manchmal macht, wenn irgendwie irgendwas raschelt im Haus und irgendwo knackert irgendwas. Ist da irgendjemanden? Guckt mal nach. Braucht man nicht. Wenn man Jesus erwartet, dann ist man bereit. dafür. Im Leben wie im Sterben. Kapitel 5, Vers 5. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Ist mein Leben davon bestimmt, dass ich darauf hoffe, erwarte, dass Jesus wiederkommt? Oder ist mein Leben von vielen anderen Dingen bestimmt? Auf vieles ausgerichtet, auf vieles vorbereitet, aber auch darauf, dass Jesus Christus wiederkommt? Egal, ob in 2005 Jahren oder 4 Wochen, bin ich bereit? Bereit und im Licht stehend. Wir haben uns letzte Woche die Waffenrüstung angeguckt. Die steht im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 14 bis 17. Epheser 6, Kapitel 14 bis Kapitel 6, die Verse 14 bis 17. Da geht es um Wahrheit, den Gürtel der Wahrheit umbinden. Es geht darum, den Panzer der Gerechtigkeit anzulegen, für Ungerechtigkeit aufzustehen, im Tun, im Reden wie im Handeln authentisch zu sein. Das, was ich sage, das gilt und man kann mich nicht überraschen. An den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Für Jesus unterwegs, sein Zeuge. Das erzählen, was er mir aufgetragen hat. Den Schild des Glaubens zu ergreifen, in Gott zu vertrauen, seine Verheißung zu glauben. Und das Schwert des Geistes, was die Bibel ist, Gottes Wort, zu kennen, darin zu leben, nach Gottes Willen zu forschen und das umzusetzen. Wenn ich das tue, bin ich gut vorbereitet, wenn Jesus wiederkommt. Ich lebe in der Wahrheit. Ich trage mit dazu bei, dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Ich erzähle Menschen davon, was mich verändert hat. Ich ergreife den Helm des Heils. Meine Rettung ist Jesus Christus. Wenn er wiederkommt heute, ich bin bereit. Bist du bereit? Auch im Thessalonicher Brief steht etwas zu einer Waffenrüstung. Im Vers 8. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Paulus kann ihn relativ frei kombinieren. Im Epheserbrief hat er die Waffenrüstung mit diesem Helm des Heils und Gürtel der Wahrheit. Im Korintherbrief schreibt er 1. Korinther 13, Vers 13, Glaube, Liebe und Hoffnung, das Größte ist die Liebe. Und hier macht er Waffenrüstung und diese drei bringt er zusammen. Ganz frei, je nachdem, wie es gerade am besten passt. Wir können bereit sein. Wir können uns darauf vorbereiten, dass wir da sind. Wir können seinen Auftrag leben und dann wird es uns nicht überraschen. Wenn ich vorbereitet bin, ist es egal, wann meine Frau nach Hause kommt. Ich bin bereit. Und als ich dann am Ende dieser Predigt war, habe ich mir eine Frage gestellt. Geht es eigentlich nur darum, ein treuer Diener meines Herrn gewesen zu sein? Seinen Auftrag ausgeführt zu haben? Vorbereitet zu sein? Nicht überrascht zu werden? Oder geht es eigentlich noch um etwas anderes? Und das ist dieser Punkt. Freue ich mich eigentlich auf meinen Herrn? Genauso bei meiner Frau. Freue ich mich darauf, dass sie wiederkommt oder dass es nur alles erledigt haben, damit es keinen Stress gibt? Freue ich mich auf Jesus Christus und dass er wiederkommt? Und ist das eigentlich meine Intention, dass ich vorbereitet sein will? Oder ja, ist das halt ein notwendiges Übel und ich versuche mal gut dazustehen, wenn er da ist? Und ich möchte das mal aus Jesus' Perspektive zusprechen, diese Frage dir stellen. Freust du dich auf mich? Erwartest du mich sehnsüchtig? Oder wäre es dir am liebsten, wenn ich mir möglichst viel Zeit lasse Und da hat mich Jesus erwischt. Nicht nur gut vorbereitet zu sein, die Dinge gut zu machen, sondern hey, erwartest du mich? Willst du, dass ich wiederkomme, weil das nicht reicht, mich nur mit geistlichen Augen zu sehen? Willst du mich vor Augen sehen können? Und da möchte ich gerne hinkommen und sagen, ja, Jesus. Jetzt mal alles beiseite geschoben, ich freue mich auf dich. Ich erwarte deine Wiederkunft. Und ich bin traurig, dass Menschen sterben, bevor du wiedergekommen bist. Und da möchte ich von den Thessalonichern lernen und ihrer Erwartungshaltung, die enttäuscht wurde, aber die, glaube ich, richtig ist, Jesus zu erwarten, sich auf ihn zu freuen und sein Leben danach auszurichten. Die Thessalonicher hat es in eine tiefe Krise gestürzt, dass Christen sterben, bevor Jesus zurück ist. Mich bestürzt es manchmal viel zu wenig. Ich will bereit sein und mich auf Jesus freuen können. Warum? Weil Jesus nicht der ist, der mich verurteilt, sondern der, der mich rettet. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für dein Wort, das uns herausfordert, das uns erinnert an das Wesentliche. Und ich danke dir, dass du, Jesus Christus, wiederkommen wirst. Das hast du versprochen und alles, was du versprichst, hältst du ein. Bitte hilf mir persönlich und jedem anderen, dem es auch so geht, mich auf dich vorzubereiten, bereit zu sein, das Wesentliche zu tun, das, was dir wichtig ist, zu tun. Und hilf mir bei allem Tun auch zu sein, Freund zu sein, der sich auf dich freut, der deine Wiederkunft erwartet, der sieht, dass das, was die Welt alles geben kann, nicht reicht und dass es, wie in der Welt aussieht, mit allen Katastrophen nicht in Ordnung ist. Jesus, komme bald, komm in unsere Welt und setze dem Unrecht ein Ende und erneuere alles. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier und wie er zu dir steht. Ob er Angst hat davor, dass wiederkommt, weil er eben nicht gerettet ist, weil er sich nicht an dir festgemacht hat und weil er deshalb dein Urteil fürchten muss. Dank, Jesus, dass du jeden aufnimmst, der das möchte. Du sagst, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Wer mich, Jesus Christus, angenommen hat, für den gibt es keine Verdammnis mehr, kein Urteil mehr. Der ist frei. Und so möchte ich dich ermutigen, dich an Jesus Christus festzumachen, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du von der Jungfrau Maria geboren wurdest, dass du auf dieser Erde gelebt hast, dass du gelitten hast, unter Pontius Pilatus, dass du gekreuzigt wurdest für meine Schuld, dass du hinabgestiegen bist in das Reich des Todes, aber nicht dort geblieben bist, sondern auferstanden bist von den Toten. Ich glaube daran, dass du zum Vater im Himmel aufgefahren bist, dass du uns den Heiligen Geist gesendet hast, der uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich glaube daran und ich erwarte das und ich freue mich darauf, dass du wiederkommst. Weil du mein Retter bist. Und Jesus Christus, du bist hier, du bist mitten unter uns durch deinen Geist und wir warten auf dich. Amen.